So, wir werden also probieren, heute einige Themen anzureißen. Wir haben uns wie immer überlegt, was soll man heute machen? Was soll man für eine Argumentation heute zum Gegenstand machen? Was sind Gegenstände allgemeinen Interesses, von denen man annimmt? Draußen der Hörer könnte vielleicht das eine oder andere Argument gebrauchen, um sich sein Urteil zu bilden. Wir haben überlegt, der Papst war da. Soll man darüber sprechen? Soll man tatsächlich darüber sprechen, dass es tatsächlich immer einige Hunderttausend gibt, die im frühen Morgengrauen aufstehen, ein Kreuz tragen und den Heiligen Vater sehen? Sollen wir darüber sprechen, dass es Leute gibt, die dann in alle Fernsehkameras hineinstammeln, ich habe ihn gesehen, ganz nah, ganz nah, und dabei sich so ähnlich aufführen wie 13-Jährige, die Tokyo Hotel gerade ganz, ganz nah gesehen haben, die ihre Kinder aus den Betten reißen und sagen, das musst du gesehen haben, so etwas Schönes im ganzen Leben kriegst du nicht noch einmal zu sehen, und die dann sich von einem älteren Herrn, dem Josef Ratzinger, sagen lassen, tja, er würde jetzt über Vernunft predigen. Und zwar über die Vernunft, die man braucht, um zu erkennen, dass der Relativismus unserer Zeit das größte Übel ist. Dass man sich einem Höchsten und nicht nur den gewöhnlichen Herrn, sondern einem höchsten Herrn unterwerfen muss. Und der sich bei solchen Predigten und dann seiner Vorlesung auch noch ein kleines Foul gegenüber seinen Konkurrenten von der gleichen Fraktion des Irrationalismus, den Moslems, leistet und sagt, die wirkliche Vernunft ist im Christentum. Die Moslems, ja, die sind noch nicht so weit. Die stehen noch nicht mit den richtigen Mächten im Bunde. Ja, wir, die Christen, die haben die Vernunft, den Logos. Naja, und so zieht er eine kleine Linie zwischen den wirklich Mächtigen und der großen christlichen Religion und eine Trennungslinie zu den anderen Religionen. Und so ist, naja, wenigstens in der Welt der Ideologie, des Höheren, des Irrationalismus, ja, wieder alles im Recht und alles im Lot. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, sie wäre quasi im Kampf, was Schlimmeres als den Mohammedanismus, den Koran und so weiter, hätte sie überhaupt noch nicht gesehen, öffnet ihre Seiten zum Kulturkampf, und so sind alle mit Dummheit, Frechheit und so weiter unterwegs. Soll man das kommentieren? Ach nein, ich glaube, das muss man gar nicht kommentieren, das wollen wir heute nicht kommentieren. Da lassen wir einfach mal einen Sänger ganz kurz etwas zu sagen. Das ist Fanny van Dunn.
Du hast Pech in der Liebe, du hast auch Pech im Spiel. Du wirst nie fett erben, hast du überhaupt ein Ziel? Die Welt ist aus den Fugen, die Menschen sind bankrott. Auch du bist echt am Ende, doch du fragst mich, wer ist Gott? Gott ist unser Sponsor, er gibt uns Sauerstoff von früh bis spät.
Soweit Fanny van Dunns Kommentar zum Papstbesuch und seinen Fans, angemessen lustig. Wir haben vor, heute etwas Handfesteres zu machen. Es soll gehen, tja, nicht um den Geist und das Fleisch, sondern es soll gehen um Gammelfleisch, Lebensmittel in der Marktwirtschaft. Denn dieses Thema, offensichtlich ein allgegenwärtiges. Diesmal ging es los mit den Dönerfleischspießen. Doch kaum hat man angefangen mit dem Prüfen beim ersten Großhändler. Was hat man gefunden? hunderte Kilo verdorbene Lebensmittel, dann noch mehr tonnenweise. Und schon geht's beim nächsten Großhändler weiter. In Frankfurt am Main werden alle Lebensmittelkontrolleure aus Hessen zusammengezogen. Junge, Junge, so viele waren es dann auch nicht, die Kontrolleure. Und sie haben sich vorgenommen, ein Kühlhaus, eines von den vielen, zu untersuchen und gründlich zu untersuchen. Und wer sucht, der findet, oh Wunder, ein großes Kühlhaus. Und man fand in diesem Kühlhaus jede Menge verdorbene Lebensmittel und so weiter. Ja, womit haben wir es eigentlich zu tun? Die Zeitungen, sie schreiben offen, jede Art von Firmen, ob große oder kleine, haben Gammelfleisch und andere verdorbene Lebensmittel über die Republik verteilt. Und das, was man vom Anfang des Jahres noch im Ohr hat, das Umetikettieren von verdorbener Ware in wieder Frische durch einfach eine neue Plastikfolie und einen neuen Aufkleber. Dieses Umetikettieren ist offensichtlich eine Praxis, die weder einer einzelnen Supermarktkette noch einem einzelnen Großhändler zuzuordnen ist. Selbst Ökofleisch soll betroffen sein. Ich weiß nicht, habe ich alle Beispiele erwähnt, Frank?
Mir scheint, du hast so ziemlich alles jetzt schon mal erwischt. Oder umgekehrt könnte man sagen, was immer man sich rausgreift, das steht ja alles in einer ganzen Kette von Lebensmittelskandalen, die ja von den Bio-Lebensmitteln überhaupt über Wein, über jede Art von Fleisch, also sich über alles gezogen haben bisher. Womit es mir dann halt ungefähr so scheinen will, als wäre, und das liegen ja auch diese abgebrühten Zeitungskommentatoren, die immer in dem Tonfall schon wieder ein Skandal und jetzt ist es hier und jetzt ist es da und jetzt ist es das, quasi selbst belegen auch, scheinbar scheint es flächendeckend in der Marktwirtschaft so zuzugehen, dass das, was wir tagtäglich in uns rein essen, dass das, was man braucht irgendwie, um seinen Hunger und seinen Durst zu stillen, dass das alles flächendeckend häufig ziemlich mit giftigen Stoffen, überhaupt ungenießbaren Sachen angereichert, gezüchtet mit Hormonen, Klärschlemmen und Sägemehl im Tierfutter, dass das alles so zustande gebracht wird, dass also diese ganze Lebensmittelindustrie in einer Marktwirtschaft scheinbar von allen gewusst, von allen irgendwie anerkannt, lauter ungesundes, sehr unbekömmliches Zeug in ihre Lebensmittel einfließen lassen. Also von daher meine ich, hast du da schon, lagst du da ganz richtig, diesen großen Bogen zu spannen. Nur der Gedanke, der mir da fehlt, der sich irgendwie nie gemacht wird, ordentlich mal zu Ende gedacht, obwohl er eigentlich immer nahegelegt wird von derselben Öffentlichkeit, die diese Skandale da immer wittert, der Gedanke, der immer nie ausgeführt ist, der hat's dann nicht irgendwie System? Hat's nicht dann irgendwie, wenn's allüberall zuschlägt, wenn's allüberall Lebensmittelskandale Jahr ein, Jahr aus an jedem Produkt gibt, hat's dann nicht notwendig, was damit zu tun, wie Lebensmittel im Kapitalismus produziert werden? Und dazu habe ich mir mal ein Zitat eines älteren Skandals durchaus mitgebracht, aber ne, das ist ja eine Kontinuität, die es da gibt. Insofern ist es heute noch sehr nützlich und brauchbar. Da geht es um die Aufzucht von Masthähnchen, ja, die dann geschlachtet verkauft werden sollen. Und da steht, den meisten Bauern ist es ohnehin egal, was im Futter drin ist, solange es preiswert ist, Infektionen im Stall vorbeugt und die Hähnchen rechtzeitig schlachtreif macht. Meist hat der Mester beim Einsetzen der Küken in die Masthalle den Termin beim Schlachthof schon gebucht. Für Masthähnchen, die ihr Gewicht in 35 Tagen versiebenfachen sollen. Das war im Stern damals 99 beim Dioxinskandal. Wenn ich das nehme, dann fällt mir daran etwas auf. Offenbar ist es so, Lebensmittel, die ein Produzent in dieser Marktwirtschaft herstellt, da ist erstmal gar nicht das Wichtigste, dass die gut für den Verzehr sind, dass sie die Bedürfnisse der Leute befriedigen, die sie dann irgendwann auf dem Tisch haben und aus dem Ofen holen, sondern da sind mir drei Kriterien dran aufgefallen, einfach in diesem Zitat. Offenbar ist es so, was produziert werden muss an Fressalie, muss erstens kostengünstig sein, muss billig sein. Schließlich will der Produzent auf den Markt treten oder es weiterverkaufen an den Großhändler und will dabei einen guten Gewinn machen. Also müssen überhaupt möglichst alle Faktoren des Aufziehens, des Fütterns und so müssen schon mal billig sein, das vor jedem Gesichtspunkt einer Bekömmlichkeit oder der qualitativ tollen Aufzucht. Es muss offenbar auch schnell gehen. Diese Hühner müssen möglichst schnell wachsen, egal was man dann dafür reintun muss. Wachstumshormone, alles Sachen, die einem Menschen dann gar nicht mehr gut tun, wenn er es in seinem Fleisch ständig frisst. Aber das muss schnell gehen, weil dann sind sie schnell verkauft und dann stellt sich der Überschuss, das Geld, was man am Markt erlöst, schnell ein. Man kann es wieder investieren, um ein neues Geschäft zu machen. Also es muss billig sein, es muss schnell sein und offenbar, weil es darauf ankommt, dass das möglichst gut Geld einfährt, was da an Lebensmittel produziert wird, muss es dann auch noch möglichst restlos sein, sodass man auch noch die letzte Scheiße im Wortsinne, den Hühnerkot und sonstige Tierabfälle, Reste, die unbekömmlich sind für den Verzehr, dass man die auch nochmal verschleudert, sodass sie wieder zu Tierfutter zum Beispiel verarbeitet werden können oder manchmal mit irgendwelchen toten Laborratten, abgeschabten Tierfetten und sonst was noch verkocht werden kann, sodass sie entweder als Tierfutter oder aber als Schmiermittel für Industriemaschinen taugen können. Das zusammengefasst also, das ist eine gängige Praxis, das ist eine gängige, auch vom Gesetzgeber sanktionierte Praxis, der Umgang mit den Abfällen, die schnelle Aufzucht, all das. Heißt also, zunächst mal muss für die Produzenten von Lebensmitteln, muss das Geschäft stimmen. Da muss sich hinterher ein Reibach einstellen, die müssen schwarze Zahlen schreiben. Das ist überhaupt ihr Kriterium, unter dem sie ihr Zeug ansonsten gar nicht weggeben. Und das ist das, wofür sie produzieren, damit sie ein Geld erlösen. Und da ist der Gesichtspunkt irgendwie die Leute, die es essen, der Endverbraucher, ja? Den soll es gut gehen. Nein, der ist mehr eine Endlagerstätte, ein dauerndes Testobjekt. Was für eine Scheiße man ins Tierfutter, in die Tiere selber reinschieben kann, sodass die dass die sich noch profitlich und gut verkaufen und mal sehen, irgendwie halten die Leute dann schon aus.
Tja, das als ein erster Schluss. Ich habe heute angemessene Musik mitgebracht. Die Musik ist von Meatloaf. Also, wenn selbst Meatloaf meint, dass der Himmel noch warten kann, machen wir heute hier in Index weiter mit der Erarbeitung des Gegenstandpunkts zum Thema Gammelfleisch, Lebensmittel in der Marktwirtschaft. Wir haben festgestellt, es scheint, dass nichts verschwiegen wird. Überall in dieser großen Marktwirtschaft gibt es verdorbene, vergiftete und so weiter Lebensmittel. Frank hat schon darauf hingewiesen, die Gründe liegen darin, dass Geschäftsprinzipien die Produktion und den Handel mit Lebensmitteln bestimmen und aus den ewigen Skandalen mit Lebensmitteln, was lernen wir? Was lernen wir immer wieder? Weil diese Lebensmittelskandale ja offensichtlich alle naslang zum Bestand dieses entwickelten Kapitalismus gehören. Es sind gar nicht einzelne gewissenlose Betrüger, die auf Kosten der Gesundheit der Verbraucher da ihr böses Spiel treiben. Nein, in der Marktwirtschaft, und zwar nicht nur in entlegenen Ländern, sondern auch in den herausgeputzten Metropolen, gibt es das überall. Lebensmittel, eigentlich verdorben, vergiftet, ungenießbar, mit denen Geschäfte gemacht werden. Es ist eben das Geschäftsprinzip, das die Nahrung versaut. Lebensmittelproduktion und Versorgung im Kapitalismus, das ist eine Sache des Geschäfts, des Profits. Die natürlichen Beschaffenheiten, Verderblichkeit von Fleisch, das Wachstum von Tieren oder Pflanzen, die Risiken dafür in die Natur, Das sind alle Schranken und Behinderungen des Geschäfts. Verderblichkeit? Tja, Verderblichkeit wird dann eben bekämpft durch Umetikettierung oder Zusätze. Die Schranken im Wachstum der Viecher und der Halme werden einfach mit chemischen Keulen bekämpft. Und für das Geschäft werden also die Schranken, die in der Natur liegen, heftig bekämpft und ja, auf diese geschäftsfördernde Art und Weise überwunden. Die Verträglichkeit der Konsumgüter ist da nicht das Kriterium. Darum findet man sie auch überall, die Zusatzstoffe, die Giftstoffe, die Lebensmittelskandale. Tja, dass es so ist, da wird auch gar kein Hehl draus gemacht. Wenn man die Zeitungen in den letzten Tagen aufgeschlagen hat, wenn man mal zugehört hat, was in den letzten Wochen über den neuesten Skandal gesagt wurde, dann kam immer das Gleiche heraus. Da sind Reporter losgegangen und haben einmal die Fachleute befragt. Und dann kam heraus, ja, hierzulande muss das so sein, weil, so sagen dann die einen, ja, seit es Anbieter aus anderen Ecken gibt, mit Billigprodukten, die auf den Markt drängen und deutsche Qualitätsware keine Abnehmer mehr findet, ja, seitdem gibt es dann die Resterampe, den Drei-Tage-Markt, wo alles verkauft wird, dann eingefroren wird, später wird es umverpackt und umetikettiert, mit einem Preisaufschlag auf den Markt gebracht und das ist ein lohnendes Geschäft. Tja, also die Billiganbieter, das ist offensichtlich was ganz Böses. Jede Branche, jeder Unternehmer in der Lebensmittelbranche beteuert, er persönlich, er sei so etwas von grundsolide, aber alle anderen, die meisten, was sind die? Billiganbieter. Man möchte fast lachen. Da geht ein Unternehmer los und macht mit seinem Preisangebot ein Geschäft. Er will damit das Geld, das auf dem Markt ist, an sich ziehen. Und worüber beschwert er sich? Die anderen sind Billiganbieter. Ja, da muss ich doch wohl die gleichen üblen Praktiken irgendwie wenigstens in Erwägung ziehen, dass so etwas wie Billiganbieter mir nicht das Geschäft kaputt machen. Naja, ein anderer Punkt ist so etwas wie ja die Konkurrenz untereinander. Untereinander konkurrieren wir heftig. Und das ist ja auch so ein Thema, nicht wahr?
Ja, untereinander konkurrieren wir heftig. Nur wenn es mal nicht die bösen Billiganbieter von auswärts sind. Und da reibt man sich ein bisschen verwundert die Augen. Ne? Sie konkurrieren dann heftig und dann stellt sich jeder hin und sagt, also ich würde ordentliches Fleisch auf den Markt bringen. Ich würde auch nicht so eine verdorbene, vergammelte, vergiftete, verunreinigte Ware auf den Markt bringen. Aber die anderen drängen mich raus, dann bin ich aus dem Geschäft. Ich muss also. Stellt sich also hin, wie er ist gezwungen, dass er auch gegen die heimischen Mitanbieter scheinbar auf diesem Markt einen Preiskampf zu bestehen hat. Jetzt bin ich auch da, so ähnlich wie du, Andreas, bin ich immer sehr verwundert und kratze mir ein bisschen in den Kopf. Ist es nicht so, dass jeder da auf diesem Markt sein Geschäft machen will und damit den anderen die Konkurrenz macht, über die er sich beklagt? Ist es nicht so, dass im Prinzip das von jedem die Beschwerde ist, mein Geschäft soll gehen, dass der anderen soll leiden? Deren Geschäft soll doch bitte erledigt werden, nicht meins? Das sagt jeder von sich und so machen sie sich im Preiskampf dann die Hölle heiß. Stellen sich aber alle hin, als wäre es gar nicht ihr Interesse, mit dem sie aufeinander losgehen. Als wäre es nicht ihr Interesse, ich will die Zahlungsfähigkeit dieser Kundschaft, über die wir noch reden müssen, diese Kundschaft mit ihrem beschränkten Geldbeutel, die will ich für mich, für meinen Reichtum will ich sie besetzen. Ich will deren Geld für mich verdienen. Das ist ihr Interesse, damit stellen sich alle auf Und sie stellen sich aber dazu und tun so, als sei das irgendwie etwas, was keiner von ihnen wollen würde, was ihnen von außen gegenübersteht. Und da muss man dann schon sagen, ja, Heidenei, ja. Offenbar ist es so, dass in der Marktwirtschaft dann überhaupt diese Sorte Bereicherung, auf die alles ankommt, dass es eine ist, die das Lebensmittel locker insofern dem ganzen Scheiße unterordnet, das kann ruhig verderben. Ich kann andere auch aus dem Feld schlagen, solange ich mich dann bereichere. Und wie gesagt, das stellen die halt hin als einen Zwang, der ihnen gegenübersteht. Das finde ich schon einen ziemlichen Hirnriss, von dem ich meine, den sollte man sich nochmal überlegen, um da diese Sorte Argumentation für sich einfach mal nicht mehr durchgehen zu lassen, dass einem jeder Depp der Konkurrenz, der sein Geschäft machen will, sich immer hinstellt und sagt, an mir liegt's ja nicht. Doch, sein Interesse ist es, dass diesen Markt so bestimmt, nämlich er mit allen anderen, wie sie aufeinander losgehen.
Es ist eben so, die Konkurrenz, die sie gegeneinander betreiben, ist ja keine Konkurrenz darum, wer macht es den Leuten am angenehmsten, sondern die Konkurrenz, auf die sie sich berufen, das ist die, wer verdient am besten an den Leuten Geld? Das ist eben ein ganz anderer Gesichtspunkt, wenn sie darum sich wetteifern würden. Ach, wie, wer hat die besten Ideen für die besten Versorgungen? Nein, das ist es ja gar nicht. Auch die ganze Berufung, wir, die armen kleinen Unternehmer, ja, wir werden von den großen Ketten, von den großen Anbietern einfach kaputt gemacht. Auch das, der gleiche, heuchlerische und doch so weit verbreitete sogenannte Zwang der Verhältnisse. Nein, was ist hier eigentlich der Zwang? Der Zwang ist das eigene Interesse mit der Ausnutzung, dass die Leute etwas zu essen brauchen, einen Profit zu machen. Und dann stellt sich auch heraus, Gelegenheiten, etwas neben der Legalität zu verdienen, die gibt's offensichtlich auch jede Menge. Zum Beispiel beim letzten großen Lebensmittelskandal hat ein Fachmann dem Spiegel erklärt, die Möglichkeiten, Schlachtabfälle als lebensmitteltauglich zu deklarieren, sind riesig. Es locken Gewinnspannen von 300%. Auch beim Tiermehl, das nicht an landwirtschaftliche Nutztiere verfüttert werden darf, ist Betrug lukrativ. Dieser Dünger ist hochproteinhaltigem Futter gleichwertig, das das Zehnfache kostet, soweit dieser Fachmann im Spiegel. Tja, so sind sie, die Systemexperten der Marktwirtschaft. Da geben sie uns Auskunft darüber, dass unsere feine Marktwirtschaft so etwas wie eine Zwangsveranstaltung zur Produktion von Unappetitlichem ist. Und zweitens, dabei so etwas wie ein Reich der unbegrenzten, jedenfalls fast unbegrenzten Möglichkeiten, um auf schmutzige Weise ein wirklich schönes Riesengeschäft zu machen. Und wenn Sie solche Urteile über die Marktwirtschaft dann verkünden, wenn Sie sagen, so sei es, eigentlich haben Sie damit ja ein vernichtendes Urteil über unser kapitalistisches System gefällt. Das, was Sie da als Verlockungen nennen, was Sie als Zwänge anführen, Sachzwänge zur Restverwertung, all dies sind ja Notwendigkeiten, die notwendig sind, nur wegen des Systems von Profit- und Geldverdienerei, das keine Alternativen zulässt. Ja, und wenn das Ganze für die Vergiftung der Nahrung hierzulande System hat, notwendig aus der sachgerecht angewandten kapitalistischen Rechnungsweise folgt, schmeißen wir dann das System weg, weil es fürs Leben nicht taugt? Ach, das soll's natürlich ganz und gar nicht sein. Das darf es ja ganz und gar nicht sein. Die Wirkungen, die so unangenehm jeder erfährt, die Wirkungen dieser Wirtschaftsweise, die diese Wirtschaftsweise selbst hervorbringt, sollen mit ihr rein gar nichts zu tun haben. Nein, 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 das kann nicht sein. Der Kunstgriff, mit dem das hingebracht wird, tja, Kunst muss sein, auch in der öffentlichen Aufklärung der Zeitungen und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ja, der Kunstgriff besteht darin, einfach aus den Wirkungen der Verunreinigung und Vergiftung der Nahrungsmittel in der Marktwirtschaft etwas ganz anderes zu machen. Ein Verstoß gegen das eigentlich gültige Gute. Ein Verstoß gegen das, was eigentlich ja hierzulande immer Raum greifen würde. Beste Versorgung von jedermann. Und wenn man erstmal sagt, ja, es kann ja nicht sein, dass in unserer Marktwirtschaft das, was immer wieder auftaucht, alle halbe Jahr ein Lebensmittelskandal, das kann ja gar nichts mit unserer Marktwirtschaft zu tun haben. Wenn man das erst einmal beschlossen hat, dann ist man auf dem besten Wege, immer den gleichen Fehler zu machen, zu sagen, wenn etwas schief geht, muss irgendwer etwas verkehrt gemacht haben. Da muss irgendwer gegen seine Pflicht verstoßen haben, weil die Pflichten zum Gewinn machen, die Pflichten und so weiter, ja, die sind in Ordnung. Aber wenn etwas Schlechtes passiert, hat wahrscheinlich irgendwer gefehlt. Und dann machen sich die Leute wie ehrenamtliche Fahnder XY ungelöst auf die Suche und suchen Verbrecher, Verstoß. Uiui, das ist eine sehr ungesunde Art und Weise zu denken, weil so trennt man tatsächlich alle Gründe von den Wirkungen. Man will nicht mehr von den immer wieder und systematisch eintretenden Wirkungen auf die Gründe schließen, sondern behauptet einfach, das muss an bösen Einzelfällen liegen, wenn flächendeckend und überall und in allen kapitalistischen Marktwirtschaften immer das Gleiche wieder auftaucht, nämlich Betrug, Geschäft mit Lebensmitteln, die eigentlich für den Genuss nicht geeignet sind.
Gut, wir haben gerade uns versucht in der Argumentation über das Gammelfleisch und wie das in der Öffentlichkeit bearbeitet wird, warum es auf den Markt und in die Mägen der Produzenten kommt, haben wir uns gerade mal so weit vorgearbeitet zu sagen, es ist eigentümlich. Es ist von jedermann gewusst, eine ziemlich flächendeckende Vergiftung, Verseuchung, ein Verderben von Lebensmitteln in Gang, die in den Handel kommen, die auf den Tischen landen und so weiter und so fort. Und dennoch ist der simple Schluss, das hat also System, das muss etwas damit zu tun haben, wie hierzulande Lebensmittel produziert werden und wofür, für welchen Zweck. Auf diesen Schluss kommt erstmal niemand. Und das letzte Argument, was wir dann gesagt hatten, war das, man kann es in jeder routinemäßigen Abwicklung eines Skandals immer wieder sehen. Nein, ein Urteil über dieses System kommt nicht vor, aber ein Urteil über die, die in diesem System ihre Geschäfte machen. Und da gibt's halt die Guten, die pflichtgemäß ihren Aufträgen nachkommen, nämlich vor allem denen einen Profit zu erwirtschaften. Und dann gibt's immer die Ausnahmen, dann gibt's die kriminellen Elemente. Da gibt es Leute, die haben kriminelle Energie, weil ihnen die Profitgier, ne, wohlgemerkt, die Gier, ihr subjektiver Zusatz, weil ihnen die das Hirn vernebelt, die sind die, die den Schaden für die Leute ausmachen. Und das ist unserer Auffassung nach in mehrfacher Hinsicht sehr bemerkenswert. Wenn man sich das zu eigen macht, und das macht der hartgesotten gewordene Bürger, der gewohnt ist an all die Skandale, die sein Leben umgeben, wenn man sich diese Unterscheidung angewöhnt hat, dann ist vor allem eins klar. Die Zuständigkeit dafür, wie es einem geht, was man auf den Tisch bekommt, wie man eigentlich der Lebensmittelproduktion in diesem Land ausgesetzt ist, ist immer von vornherein vor jeder Befassung mit irgendwas delegiert an die Behörden, den Gesetzgeber, die Justiz, die Verbrechen, die Fehltritte verfolgen soll, ist immer schon delegiert, ist also abgegeben an die Politik, ist abgegeben an den Staat, der überhaupt dafür sorgt, dass man sozusagen vor solchen Machenschaften und vor solchen Subjekten geschützt ist. Und damit ist was geleistet. Noch bevor weiter diese Abwicklung eines Skandals dann verfolgt wird, damit ist zumindest klar, in dieser Vorstellung sind die Ämter, die es da gibt, von der Justiz bis zum Verbraucherschutzministerium, pipapo, sind damit ganz klar, doch angesehen, sind beurteilt als, das sind doch Sachen, die mir dienen, die dafür sorgen, dass ich eigentlich, wenn sich alle nur ans große Gute halten, dass ich meinem Leben gut geschützt und ordentlich nachgehen kann, die sind also ein Dienst an mir. Und damit ist eine Unterscheidung in der Welt, die heißt der Regelfall. Wenn alle das tun, was sie sollen in dieser Marktwirtschaft, in dieser Konkurrenzordnung, dann kann mir nichts passieren. Aber die böse Ausnahme, die ist's, die das Leben hier einem sauer macht. Das ist halt allein deswegen dann schon ein bisschen absonderlich, dieser Gedanke, weil allein an der Liste dessen, was sich der Staat vornimmt, was er alles verbieten muss, dokumentiert sich doch, er weiß darum, wie flächendeckend, wie systematisch in seiner Marktwirtschaft eben alles verunreinigt wird, in Gefahr ist, als verderblich verkauft zu werden. Dass er ein Verbraucherschutzministerium, das ist zwar ein neuer Name, aber dass er so etwas einrichtet, könnte einen hellhörig machen. Der Staat weiß darum, dass in dieser Gesellschaft die Leute, die das Zeug fressen müssen, sich nicht selber vor den Interessen der Produzenten schützen können. Ne? Dass allein die Konsumenten müssen geschützt werden vor den Produzenten der Lebensmittel, auf die alle angewiesen sind. Zeigt doch, der Staat weiß darum, dass es ein Prinzip hat. Seine Verbotsliste ist so lang wie die Giftstoffe in den Lebensmitteln selber und ist der Beleg, das ist die Normalität in diesem Laden. Aber nein, so will es der Bürger an der Stelle dann nicht sehen, sondern er hält felsenfest daran fest, die kriminellen Subjekte, die sich die Finger schmutzig machen, die den Hals nicht vollkriegen, die müssen von eben dieser Behörde, die ihm diese Lebensumstände bestellt, dem Staat, seiner Politik, die müssen von denen verfolgt werden. Und so ist er sich ganz einig mit denen, die ihm die Lebensumstände aufzwingen, in denen er immer so schlecht wegkommt. Da ist er sich einig mit denen, die Verbrecher, die gehören verfolgt. Da muss man mit Polizeimitteln, mit Kontrollen, mit Justiz gegen vorgehen, Entschuldigung. Und das ist schon ein ziemlich zynischer und bitterer Witz.
Also, wenn du festhältst, Frank, der ganze Katalog der Verbote ist ein einziger Katalog von dem, was sich in dieser Gesellschaft lohnt und normal ist. Weil sonst bräuchte es doch gar nicht alles kontrolliert und verboten werden. Dann heißt das, die öffentlichen Macher dieser Wirtschaft, dieser Ordnung, wissen sehr genau, wozu sie Einreize durch diese Ordnung setzen und was die von ihnen zur privaten Bereicherung beauftragten, die sind ja in unserer Marktwirtschaft die Wirtschaft, was die treiben, das geht gegen die Verträglichkeit der Lebensmittel. Und von daher, wenn man denkt, die Behörde kümmert sich drum, ach, sie ist fürsorglich, eigentlich ist es ein Beweis dafür, was alles an Verunreinigung eingeplant ist. Und umgekehrt, wenn es dem Geschäftsprinzip in dieser Gesellschaft entspricht, dann merkt man auch an den Verbotslisten, was für ein Interesse unsere demokratische und aufmerksame Obrigkeit an diesen Verboten hat. Da kann man umgekehrt auch lauter Rücksichten auf die Geschäftsinteressen, die doch sein müssen, finden. Also der Handel mit Fleischabfällen, das ist doch etwas ganz Ehrenwertes. Das Reste von Augen, Haare, all dieses ganze eklige Zeug, dass das irgendwie verarbeitet wird, ja, das ist doch nur logisch in unserer Welt und von daher auch gar nicht verboten. Es darf eben nicht zu viel sein. Rückstände, Chemikalien und so weiter. Dafür gibt es dann eben Grenzwerte, dass bei Pflanzen genauso wie bei Tieren die natürliche, die Natürlichkeit dieser, Gegenstände, dieser Wesen und so weiter dem kapitalistischen Produzieren entgegensteht, naja, dann gibt es eben eine Käfigverordnung. Wie groß darf denn das Ganze sein und worauf und wie viel Antibiotika darf man eigentlich so in die Hähnchen hineinschmeißen? Also die ganzen Rücksichten auf die Geschäftsinteressen, die Festlegungen sind eigentlich etwas ganz anderes als das, was Otto Normalverbraucher sich davon verspricht, nämlich sie sind das erlaubte Maß der normalen Vergiftung. Und mit diesem erlaubten Maß wird dann losgegangen. Und dann wird gesagt, was drüber ist, über dem erlaubten Maß der gewöhnlichen Vergiftung in einem ordentlichen Kapitalismus, der ja vor allen Dingen auf eins Rücksicht nehmen muss, dass die Geschäfte laufen. Ja, was drüber ist, das ist dann nicht mehr erlaubt. Und da gibt es dann auch tatsächlich Geldbußen, Strafen. Und selbst diesen Geldbußen und Strafen sieht man eines an. Geschäftsschädigend dürfen sie nicht sein. Also wer für Millionen Geschäfte machen kann und damit bedroht wird, er müsse 20.000 Euro Höchststrafe bezahlen. Naja, der wird eine Kalkulation anwerfen. Und wie diese Kalkulation ungefähr ausgeht, sieht man dann in den Skandalberichten unserer Zeitungen.
Und von daher, da möchte ich eine Bemerkung anschließen. Die wichtige Auskunft, die Andreas jetzt losgeworden ist, ist eben die, nicht auch den nächsten falschen Schuldigen heranzuzitieren, zu sagen, die Politik ist also nicht streng genug, nicht scharf genug, die Kontrollen müssten härter, die Strafen drakonischer, die Geldbußen ausufernder sein. Nein, sondern daran, dass es so gehandelt wird, bezeugt sich, wie die Politik das Verhältnis von Gesundheit, Volksgesundheit, Verbraucherschutz und Förderung des Geschäfts, von dem sie doch ihre Erträge in Steuern und so erhält, wie sie dieses Verhältnis setzt. Und da heißt's, nein, politisch gewollt ist, dass das Geschäft geht und dass das aber sozusagen eine bloße Normalvergiftung halt am Volkskörper verursachen darf, der insgesamt seine Verfassung für all das, was der Staat mit ihm noch vorhat, nicht in Mitleidenschaft zieht.
Ja, darum sagen die Politiker ja auch immer, wir brauchen Augenmaß bei der Kontrolle. Augenmaß bei der Kontrolle, das heißt dann immer, ja, sonst, wenn wir alles kontrollieren, dann steigen die Preise so sehr, dass unsere Produzenten und Händler ihre Kostenvorteile verlieren. Ja, selbst daran merkt man, dieses Augenmaß richtet sich eben auf das Geschäftemachen mit den Lebensmitteln. Und darum ist es auch überhaupt kein Wunder, dass in den Bundesländern und Kommunen die Lebensmittelkontrolleure, tja, so selten sind. Dass auch der Staat spart an diesen Kontrolleuren. Dass, wenn man ein Kühlhaus untersuchen muss, man die Kontrolleure eines ganzen Bundeslandes zusammenziehen muss, um in einer Woche oder 14 Tagen überhaupt die Bestände einmal zu untersuchen. Das ist eben kein Wunder und auch genauso gewollt. Die sogenannte Volksgesundheit, der Gesichtspunkt unter den Verbraucherschutzminister und Bauernminister, die sie ja immer gleichzeitig sind, wo dieser Gesichtspunkt der Volksgesundheit heißt eben, tja, die Bedenklichkeit bezieht sich darauf, die Billigversorgung der Arbeitsbevölkerung bei und durch die Geschäftemacher, darauf kommt es an. Billigversorgung der Arbeitsbevölkerung, tja, da dürfen wir auch nicht das Augenmaß gegenüber den Preisen verlieren, da muss es eben her. Und dann heißt es immer Skandal, der Einzelne. Hier ist schon wieder ein böses, schwarzes Schaf in unserer Herde.
Und da haben wir jetzt also zwei Abteilungen, über die sich dann bei der Abwicklung eines solchen Skandals schon immer wunderbar den Kopf gemacht werden kann. Einerseits über diese schwarzen Schafe, ne, die Leute mit ihrer kriminellen Energie, mit ihren schmutzigen Geschäften, oder aber Politiker, die zu lasch sind, die an der falschen Stelle sparen. Das sind alles Figuren, wo man sich dann produktiv für den demokratischen Diskurs seine Gedanken machen kann, ohne nur je wieder bei den systematischen notwendigen Gründen für all das zu landen. Und dann beherrschen aber die Macher und Macherinnen der Öffentlichkeit und Politiker, die dieses Land regieren, auch noch eine dritte Variante davon, wer eigentlich der Schuldige in diesem Land an diesen Skandalen ist, und kommen damit zielgerichtet auf die nämlich die Arbeitsbevölkerung, die sich ihren Geldbeutel immer so einteilen, dass sie bei den Billigprodukten landen. Da möchte ich zwei Zitate zu vermelden, die kommen auch noch aus dem letzten Gammelfleischskandal von vor circa 8 Monaten, aber die scheinen mir da sehr günstig. Einmal der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, sehr schön, Seehofer, der hat in der Bild-Zeitung vom 1.12. letzten Jahres gesagt, die Geiz-ist-geil-Mentalität ist gerade bei Lebensmitteln hochgefährlich. Qualitativ hochwertige Lebensmittel haben ihren Preis. Das hat er in der Bild gesagt, gut, da winken viele ab. Das geht aber auch auf ein bisschen gebildet. Und da möchte ich hier nochmal ein Zitat bringen von der Kölnischen Rundschau. Und das ist, es lohnt sich schon ein Nachdenken darüber, wie Bauern, Schlachter und Händler noch Geld verdienen sollen. Wenn Käufer vor allem Schnäppchen jagen, Qualität hat auch ihren Preis. Die 1000 Gramm Ente für 1,99 Euro kann der seriöse Metzgerladen um die Ecke jedenfalls nicht anbieten. Und da sieht man's. Da sieht man's, die Leute mit ihrer Schnäppchenjäger-Mentalität, mit ihrer Geiz-ist-geil-Mentalität, denen wird zur Last gelegt, die wollen's nicht. Die wollen's doch so. Die sind's, die immer wild sind, auf möglichst billig einkaufen, die verunmöglichen es doch so einem Händler, dass der überhaupt noch ein Geld verdient, dass der irgendwie für sich ertragreich wirtschaften kann, und dann bleibt so einem armen Tropf doch eigentlich gar nichts anderes übrig, als den Leuten so eine letzte Scheiße zu verkaufen. Das ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Erstens ist es eine stahlharte Klarstellung darüber, was in diesem Laden gilt. Nämlich, zunächst mal ist es das Einkaufen der Leute. Sie kaufen sich was zu essen, tun eigentlich was für sich, denkt man, ist ein Dienst. Das hat ein Dienst zu sein an einer Geschäftswelt, die verdienen muss. Das ist das Erste. Das Zweite ist, manchmal meint man ja schon, man hätte einen Schatten oder so, oder man stünde ein bisschen im Wald. Jetzt wird man jahrelang damit gelöchert, und wir haben es in diesen Sendungen hier auch öfter schon mal versucht zu analysieren. Hier in diesem Land muss der Lohn runter, es muss weniger verdient werden, es muss mehr gearbeitet werden. Die Besitzstände, gerade der kleinen Leute, die immer nie was besitzen, müssen zusammengestrichen werden. Der Lohn muss runter, die Arbeitskosten müssen gekappt werden. Alle Wirtschaftsinstitute, die Gewerkschaftsnahen rechnen es ein bisschen höher, die anderen ein bisschen weniger, also die Wirtschaftsnahen ein bisschen weiter runter, sagen immer, ja, und machen wir uns nichts vor, der Lohn ist gefallen, die Massenkaufkraft in diesem Lande hat abgenommen, die Leute sind ärmer geworden. Und dann wird das verwandelt von so einem Typen im Ministersessel, der sagt, die Geiz ist geil Mentalität. Eine Mentalitätsfrage wird draus gemacht, die Leute wollen nicht. Freunde, ich hab's versucht. Ich bin in den Laden gegangen und hab gedacht, nix da, ich bin nicht mehr geizig, ich will ordentlich was ausgeben, und hab mir gedacht, yo, ich will kaufen. Und ich kaufe jetzt nicht kein Billigschnäppchen, sondern ich lege ordentlich los und ich kaufe qualitativ hochwertige Produkte des Hochpreissegments. Und ich habe mir meine Mentalität des Geizes komplett abgeschminkt, und es hat nicht hingehauen. Ich konnte mir auch Luxus-PC und tolle Stereoanlage konnte ich mir dann trotzdem immer noch nicht leisten. Also die Verwandlung in eine Mentalitätsfrage, die teilen sich falsch ein, ist tatsächlich eine moralische Schuldzuweisung, von der eigentlich jeder auch weiß, die geht doch gar nicht auf. Wer kann sich denn einfach entscheiden zwischen, nehme ich es heute mal billig und scheiße oder nehme ich es heute teuer und gut? Die Alternative hat das Gros der Leute hier vorne wie hinten nicht. Und von daher stellt sich dann raus, das ist aber ein weiterer Baustein in der ordentlichen Bewältigung, die heißt, Leute, ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr mit eurem Lohn, dass ihr mit eurem wenigen Geld so haushaltet, dass ihr da halbwegs ordentlich über die Runden kommt, und wenn dabei nichts rauskommt, wenn ihr dabei dann Scheiße fresst, dann seid ihr das selber schuld, weil ihr leistet nicht euren Dienst am Verdienen der Lebensmittelerzeuger.
Also das ist ja Es ist ein elendes Thema, weil der Verbraucher, wie gern lässt er sich ansprechen als Herr. Und dann macht er sich sogar manchmal ein Gewissen. Am Ende, gerade junge Menschen sind dafür sehr anfällig, guckt er auf die armen Tiere, wie sie behandelt werden, denkt, Mensch, die armen Tiere, hat er ja recht, fragt nicht nach dem Grund, sondern macht sich etwas anderes, ein Gewissen. Und statt sich ein paar Gedanken und, zu machen und sich ein Gewissen zuzulegen, dieses, ja, wenn wir alle nur noch Gutes kaufen, dann geht der Kapitalismus erst richtig gut los. Moment mal, Leute, Konsument, horche einmal. Bist du wirklich der Herr als einziger frei in dieser Marktwirtschaft? Ausgerechnet du, der bei jedem Helmchen, bei jedem Korn, bei jedem Genreis, bei jedem Fleisch den Schaden hast? Ist das eigentlich die Art von Königen, dass sie immer den Schaden haben statt den Nutzen? Wer hat die Alternative dir eigentlich aufgemacht? Hier, kauf mal das Teure, dann kriegst du was Anständiges, spar nicht immer an deinem Geld, kauf dir was anderes. Alles. Und zwar, ob fleischliche oder nicht fleischliche Lebensmittel, alles wird nach geschäftlichen Kalkulationen aufgemacht. In dieser Gesellschaft ist es der Entscheidung der Geschäftemacher überlassen. Gewinn ist das einzige Kriterium in dieser Gesellschaft dafür, was produziert wird, also auch auf den Markt kommt. Gewinn ist auch das einzige Kriterium dafür, in welcher Qualität es hergestellt wird und zu welchem Preis. Wer glaubt, er kauft jetzt etwas anderes, der macht höchstens einem Unternehmer eine neue Kalkulation auf. Kann man mit dieser Idee, jener Verrücktheit, jener, naja, vielleicht auch moralischen Bedrücktheit auch noch ein Geschäft machen? Alles wird danach durchkalkuliert und die Konkurrenz der Unternehmer, um was eigentlich geht sie? Ja, um das beschränkte Budget der Massen. Denn wenn das Budget immer so knapp ist, die große Masse der Verbraucher Arbeitnehmer sind, nicht zu knapp auch noch Studenten und Rentner, die es noch knapper haben, von denen die Lohnersatzleistungen beziehen müssen, gar Hartz IV gar nicht zu sprechen. Ja, wenn es so ist, dass man mit denen dann im Lebensmittelhandel ein Geschäft machen muss, ja, dann gibt es dann die großen Ketten und kleinen Händler, die sagen, für die armen Billigsprodukte, das lohnt sich auch. Da muss es halt die Frage sein, Billigschrott. Und dann kann man aus dem kleinen Budget der kleinen Leute auch was herausholen. Der Anreiz heißt dann natürlich, leisten Sie sich mal was. Seien Sie doch nicht so geizig. Springen Sie doch mal über den eigenen Schatten. Keine Stereoanlage, kein Auto, kein sonst wie. Das können Sie doch alles lassen. Hauptsache, Sie denken an Ihre Gesundheit und essen etwas Anständiges. Tja, auch da ist es so. Ein paar Euro mehr kann man allemal ausgeben für Lebensmittel. Nur hat nicht jeden, der das getan hat, auch schon mal der Zweifel beschlichen, ob das, was er an der Kaufmannskasse dann mehr abliefert, ihm dann wirklich etwas Besseres einspielt. Der letzte Öko-Skandal liegt noch gar nicht lange zurück. Auch Ökobauern, aufgepasst, sind Leute, die wollen eine Nische besetzen. Vertrauen in ihre Produkte. Vertraue mir. Ja, das ist ein Geschäftsmittel. Auch sie sind den gleichen Interessen folgend und daher auch den gleichen sogenannten Konkurrenzzwängen, auf die sie sich berufen, unterworfen. Natürlich gibt es auch dort viele Kontrollen, was bedeutet, auch dort gibt es ständig den Anreiz, genau wie überall anderswo auch, aus Lebensmitteln so etwas Ähnliches wie Abfall zu verfertigen und das geschäftlich an die Leute als Lebensmittel zu verkaufen. Tja, Wenn es also darauf ankommt, die Kunst des richtigen Einteilens, wir alle sind frei, es kommt nur darauf an, was wir kaufen, dass wir nicht Fleisch kaufen, dass wir nicht das Gammelfleisch kaufen, dass wir Öko kaufen und so weiter. Nichts als Lüge. In dieser Gesellschaft ist es so, das Durchschnittsbudget der einfachen Leute, das ist die Auskunft, die man eigentlich kriegt. Das Durchschnittsbudget, der Durchschnittslohn, das Durchschnittsgehalt, geschweige denn die Rente, reicht nicht für ordentliche Lebensmittel, weil in dieser reichen Gesellschaft eben auch daran gespart werden muss. Daraus könnte man einen Schluss ziehen. Irgendwie sind ordentliche Lebensmittel und Kapitalismus unverträglich.